Willkommen bei Spedi Talks, dem Podcast von spedifort.com. Hier trifft Speditionswissen auf Logistikpraxis. Aus unseren Communities, aus E-Learnings und Unterweisungen. Externe ExpertInnen und Praktiker teilen monatlich, wie Dispo, Fuhrpark, Recht, Compliance, Controlling und Recruiting wirklich laufen. Wissen, das fährt. Kompakt, umsetzbar, direkt für deinen Betrieb. Jetzt abonnieren. Wir starten.
Herzlich willkommen, liebe Community, zu unseren Spedi Talks. Heute in einem ganz besonderen Format. Wir berichten live von der größten Logistikmesse, von der Transportlogistik aus München. Und wir haben eine ganz besondere Location. Wir sind in einem Oldtimer-LKW des Unternehmens Tipple Group. Und ich habe einen ganz besonderen Talkgast, nämlich den Axel Blass, heute zu Gast. Ich werde gleich seine verschiedenen Funktionen vorstellen. Er ist aber bekannt aus Funk und Fernsehen. Wir möchten ihn herzlich begrüßen. Axel, klasse, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
Perfekt, die Vorstellung, Eulen nach Athen tragen. Viele kennen den Axel seit vielen Jahren. Er ist im Hauptamt, ist der Mehrheitsgesellschafter der Tipple Group aus Hamburg. Und dann hat er noch diverse ehrenamtliche Tätigkeiten, allen voran. Er ist unser Präsident des DSLV, Bundesverbands Spedition und Logistik, seit vielen Jahren. Er ist bei den Hamburger Spediteuren der Vorsitzende. Es sind noch weitere Ehrenamte, über die wir bestimmt im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen kommen werden. Und wir haben heute eine schöne Bandbreite an Themen, dazu gleich mehr. Wir sind heute, wir haben das Format Spedifort Teil 2. Wir haben das vor einem Monat gelauncht. Damals mit dem Gunnar Geburek, dem Spokesman von Timocom, zum Thema Digitalisierung. Heute haben wir ein breites Themenspektrum. Es geht um unternehmerische Themen, um Themen, die Axel Blass abseits von seiner unternehmerischen Tätigkeit macht. Wir berichten aber auch natürlich über die Branchensituation insgesamt, über Megathemen wie die Antriebswende. Also ich glaube, uns wird es nicht langweilig werden. Wir freuen uns drauf. Dann habe ich gesagt, wir berichten nicht nur von der Transportlogistik, sondern auch aus einem besonderen Vehikel, aus einem Oldtimer-Fahrzeug. Es handelt sich um einen IFA W40. Bei wem fällt da der Groschen? Wem sagt dieses Fahrzeug was? Es war das Universaltalent zu DDR-Zeiten. Und die Tipple Group nimmt dieses Fahrzeug zu ganz besonderen Events mit. Und da gibt es eine besondere Geschichte dazu. Axel, vielleicht magst du mal berichten, was es mit diesem Fahrzeug, in dem wir heute hier senden, auf sich hat.
Ja, dieses Fahrzeug hat tatsächlich eine lange, lange Geschichte. Es war das Standardfahrzeug in der ehemaligen DDR. Es wurde für alles genutzt, vom Fernverkehr, für Nahverkehr, für Auslieferung, für alles, was man irgendwie mit Logistik in Verbindung bringt. Und das war ein Fahrzeug, der heißt eigentlich W50, ganz wichtig, nicht W40, ne, W50 heißt er. Und der W50 war halt das Sinnbild für die DDR und im positiven Sinne die DDR, wie wir alle wissen, nicht der Staat, den wir alle so toll fanden. Aber wenn wir zurückdenken, 30 Jahre, dann kommt uns dieses Fahrzeug in den Sinn. Und das war auch der Grund dafür, dass wir als Tipple Group gesagt haben, so ein Fahrzeug müssen wir haben. Also wir können damit nicht mehr transportieren, aber gerade so auf Messen oder auf Veranstaltungen, auf Golfturnieren, überall stehen wir damit. Wir sind gut ausgerüstet, wir haben auch... Wir haben Getränke dabei, wir können zur Not hier auch die Leute bewirten. Und dann ist es immer ein gern gesehener Gast.
Klasse, der W50, der steht auf dem Messegelände der Transportlogistik, das haben wir erwähnt. Und zwar genau zwischen den Hallen B3 und B4. Die Axel Partnerin sitzt in der Halle, wo habe ich es aufgeschrieben? B3 419. Also herzlich willkommen, liebe Community, natürlich auch die Unternehmung zu besuchen in der Halle, aber auch gerne einen Blick auf das Fahrzeug im Freigelände zu werfen.
Ganz dicht beieinander, wenn ich das sagen darf. Ja. Also wir sind hier 20 Meter von unserem Stand ab. Also wer unseren Stand findet, findet auch den W50 und umgedreht.
Du hast gerade ausgeführt, wie lange das Fahrzeug euch begleitet. Es ist seit Jahr und Tag auf der Messe dabei, aber nicht mehr unbedingt aus eigenem Antrieb. In letzter Zeit gern auch mal auf dem Dieblader, um das Schäppland zu schonen.
Wie das so ist mit dem Alter und dem Zahn der Zeit, der so an uns allen nagt und eben auch an der Technik nagt. Und dann wollen wir an dem Gerät noch viel Freude haben. Deswegen fahren wir es dann sänftenmäßig hier auf dem Tieflader. Und das ist, glaube ich, auch für den CO2-Fußabdruck besser, weil der Verbrauch eines Tieflader-Fahrzeugs, eines Zugfahrzeugs, ist durchaus besser als der des W50s.
Wenn wir auf deine Vita zu sprechen kommen, du hast einige Stationen absolviert. Alleine das ist schon abendfüllend, was du alles gemacht hast. Wenn wir 35 Jahre zurückblenden, also du bist ja schon eine ganze Zeit lang schon auch bei der Tipple Group in leitenden Funktionen tätig. Davor, du warst einmal Pädagoge, du hast aber auch mal einen LKW-Führerschein gemacht. Aber dieses Fahrzeug, das war dir damals nicht vergönnt, das damals zu fahren.
Tatsächlich nicht, nein. Ich habe Agrotechniker gelernt in der DDR und ja, da musste ich natürlich, durfte ich Traktoren fahren, da durfte ich Mähdrescher fahren, Häcksler und Schwattmäher und was man da so alles macht als Agrotechniker. Aber der W50 war immer so sozusagen das Fahrzeug, wo ich nie drauf durfte. Das durften immer nur die Spezialisten. Und als ich dann nach dem Pädagogikstudium an der Humboldt-Uni in Berlin dann in Hamburg landete und irgendwie Geld verdienen musste, war der Führerschein irgendwann mein Eintritt in die Berufswelt, damit die Spedition. Und dann kam der W50 wieder ins Spiel, dass ich gesagt habe, den brauchen wir jetzt nochmal wieder.
Man könnte ja davon ausgehen, die Container sind ein Tagesgeschäft per Bahn und per LKW natürlich, dass man eher ein nüchternes Verhältnis vielleicht auch hat zum LKW, wenn man Verkehrsträger übergreifend arbeitet. Aber trotzdem ist auch eine besondere Beziehung auch zum Nutzfahrzeug dann geblieben, also auch sowas Emotionales.
Ja, ich glaube, wenn man seinen Beruf liebt, dann ist auch Emotion dabei. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Abstand so weit habe, dass ich diese Emotionen nicht mehr habe. Ich glaube, dann höre ich auch auf, wenn das irgendwann soweit ist. Und ich habe tatsächlich auch eine Beziehung zu Containern. Meine Frau lacht mich immer aus, wenn wir jetzt irgendwo sind und ich sehe einen Hafen und da steht ein Haufen Container und ich freue mich jedes Mal darüber und sage, guck mal, die haben hier auch Container. Das sind für Außenstehende ist das jetzt nichts Besonderes, aber ja, das ist mein Leben seit 35 Jahren. Und da kann man auch nicht mal anders.
Das prägt einen natürlich, keine Frage. Wir wollen natürlich nicht nur über den Oldtimer an für sich sprechen, sondern auch, wie er eingesetzt wird. Und seit einigen Jahren hat er eine ganz besondere Bedeutung, weil hier drin auch so eine Art Sendestudio ist. Seit Jahr und Tag wird hier ein YouTube-Format aufgenommen. Das heißt, wir heißen Axel. Das macht Axel Blass mit seinem Geschäftsführerkollegen, dem Axel Gröger, in ziemlich hoher Schlagzahl. Vielleicht blicken wir auch da zurück. Wie ist so ein Gedanke entstanden? War das bei einem Bier am Abend oder wie?
Ja, fast. Wir haben damals einen Filmemacher kennengelernt und haben gesagt, wir brauchen mal einen Imagefilm. Zippel braucht einen Imagefilm. Und dann haben wir ihn gefragt, baust du uns mal sowas zurecht? Und nachdem wir den Imagefilm gemacht haben, hat er gesagt, Mensch, mit euch kann man eigentlich mehr machen. Das ist schade. Mach doch mal ein Format draus. Wir fanden das sehr befremdlich, weil wir da überhaupt keine Ahnung von hatten. Wir mussten also sozusagen dahin getragen werden. Aber dann irgendwann fanden wir die Idee gut und das sind inzwischen tatsächlich 470 Folgen. Und die meistgeklickte hat inzwischen über 100.000 Aufrufe. Das ist ja für so ein kleines Speditionsformat, wie wir es machen, und für eine Community, die ja doch ziemlich klein ist, sind wir da ganz stolz drauf.
Man würde sagen, ihr seid Influencer, also das kann man mit Fug und Recht behaupten.
Ja.
100.000 Aufrufe, klar, was war das für eine Sendung, was war der Inhalt?
Da ging es tatsächlich um Fachkräfte, die Deutschland verlassen. Wir versuchen immer irgendwie das Thema Spedition, Transport, Logistik in den Fokus zu drücken. Neue Antriebe, Fahrersituation, also alles, was irgendwie mit Logistik zu tun hat. Und da ging es um Fachkräfte und das fanden die Leute interessant.
Und es ist auch ein Dauerbrenner, der Klassiker. Also ihr macht das ja seit vielen Jahren jetzt. Das war wahrscheinlich damals nicht wesentlich anders als jetzt. Jetzt ist es vielleicht konjunkturell ein Stück weit entspannt, aber trotzdem ist es ja ein strukturelles Problem, was wieder zurückkehren wird.
Ja, das merkt man leider, wenn man Filme zu verschiedenen Themen macht, dass die Themen gleich bleiben und sich natürlich inhaltlich verändern, aber dass die Themen einen immer wieder begleiten und dass wir noch kein richtiges Problem gelöst haben in den letzten 10 Jahren und sagen, da brauchen wir heute jetzt mal nicht drüber sprechen. Nein, es wiederholt sich irgendwie alles, es sind Nuancen anders, aber viele grundlegende Probleme haben wir halt auch noch nicht gelöst.
Fällt es einem schwer, immer wieder ein neues Thema zu finden, weil wie gesagt, die Schlagzahl ist hoch, der Wochentakt, oder ergibt sich das irgendwo, liegen die Themen auf der Straße?
Die Themen liegen wirklich auf der Straße. Wir durchforsten natürlich auch die Logistik Publikationen und da findet man immer irgendwas. Vom Paketboten, der irgendeinen Mist gebaut hat, bis zum LKW, der mit Wasserstoff fährt. Also es ist immer irgendwo was. Wir müssen eigentlich immer aussortieren. Wir haben wirklich eine kleine Redaktion, die uns sagt, diese Woche diese 10 und dann machen wir was draus.
Dieses Luxusproblem ist immer das Bessere, als sich an jeden Strohhalm klammern zu müssen. Apropos Themenvielfalt, ich darf vielleicht noch ergänzen, hier einfließen lassen. Wir können heute, liebe Community, Axel Blass zu allen Themen fragen, zu nahezu allen Themen. Dazu haben wir, wie beim letzten Mal, wie immer unser Chatformat Q&A. Nutzt es bitte fleißig. Wir werden heute durch den Chefarzt betreut, durch den Andreas Rinhofer, Geschäftsführer von Innovativ. Er selber schaut im Chat und wird die Fragen nachher mit mir gemeinsam stellen. Also Sie sind hier in guter Gesellschaft, liebe Damen und Herren in der Community. Wie gesagt, nicht scheuen, Fragen zu stellen. Wir haben auch gesagt, mit diesem besonderen Format von der Messe werden wir mal davon abweichen, dass es eine Präsentation gibt, sondern wir machen das ganz locker als Talkformat, die halbe Stunde. Und danach werden wir dann gerne auf eure Fragen eingehen. Apropos Themenvielfalt. Ja, der YouTuber, aber das ist natürlich nicht der Hauptamt. Das macht man so nebenberuflich. Apropos nebenberuflich, da kommen wir mal dazu, dass du seit einigen Jahren der Präsident des DSLV bist. Ich hatte es erwähnt. Und da kehrst du frisch zurück von der Mitgliederversammlung aus Berlin, die gut besucht war. Wie waren die Eindrücke? Was hast du mitgenommen von der diesjährigen DSLV-Mitgliederversammlung?
Ja, die Mitgliederversammlung ist eigentlich jedes Jahr so das Highlight für die Mitglieder auch, wo man auch mal den DSLV besuchen kann, wo man vor Ort ist, wo man miteinander spricht und sich verbindet. So war es auch dieses Jahr wieder. Dieses Jahr war Berlin unser Punkt, an dem wir uns getroffen haben. Wir hatten eine super Location. Wir haben tatsächlich die Vorabendveranstaltung im französischen Dom gehabt. Auch für mich ganz neu, obwohl ich lange Jahre in Berlin gelebt habe. Ich war nie drin. Und ich kam rein und kriegte als erstes zugewiesen, da oben ist die Kanzel und da darfst du heute Abend deine Begrüßungsworte sprechen.
Das war der Ritterschlag, oder?
Ja, aber nachdem der Schock überwunden war, hieß es, naja gut, wir haben dir eine kleine Bühne davor aufgebaut. Das fand ich auch ganz nett von meinen Mitarbeitern, dass man das so geregelt hat. Aber wir hatten wirklich ein schönes Vorabendprogramm mit tatsächlich fast dieses Jahr sehr viele Unterstützer und Sponsoren. Also das hat uns sehr gefreut. Das war eine super Abendveranstaltung und am nächsten Tag ging es dann in die harte Gremienarbeit und auch das haben wir dann in einer sehr guten Atmosphäre hinter uns gebracht. Wir hatten dann am Ende den neuen Staatssekretär Hirte, der uns nochmal die Sichtweise des neuen Verkehrsministeriums
beschäftigen, adressiert. Was ist so hängen geblieben? Was waren die Top-Themen, die du denkst, dass auch der Staatssekretär so wahrgenommen hat?
Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. So ein Staatssekretär, der kommt ja nicht unvorbereitet. Der fragt ja vorher schon mal an, was will der Präsident eigentlich von mir und was sagt er in seiner Rede? Und da müssen wir sagen, da hat er genau durchgelesen, was wir ihm vorher geschickt haben und hatte dann die Antworten parat. Und man kann ja auch da nicht verlangen, dass er da aus dem Stegreif zu allem Thema was sagen kann. Also haben wir ihm die Chance gegeben. Er konnte sich vorbereiten, das hat er getan. Hat uns in vielen Sachen unterstützt, hat gesagt, er will beim Mindestlohn so agieren, wie wir uns das wünschen. Hat in Aussicht gestellt, dass das Sondervermögen bleibt und nicht dafür genutzt wird, alltägliche Kosten zu bezahlen. Also wir waren mit der Stellungnahme aus dem Bundesverkehrsministerium sehr zufrieden. Insofern, so kann es weitergehen, so muss es weitergehen und ich glaube, da warten wir auch alle drauf.
Ein bunter Strauß an Themen, den er mitgebracht hat, ist davon auszugehen, dass Herr Hirte weiterhin der Mann für die Branche sein wird, denn wir haben es mitbekommen, die Bundesregierung hat ja die Stellen der Beauftragten der Staatssekretäre gestrichen, aber man wird ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass Herr Hirte dann der Mann ist, der für die Logistik prädestiniert sein
wird. Ja, er wird den Güterverkehr weiterhin begleiten und ich glaube, das ist auch gut so. Nebenbei ist er Thüringer, er kommt also mitten aus dem Land, er weiß, dass wie Gütertransport funktioniert. Er ist kein Fachmann, aber das muss er auch nicht sein. Das wissen wir in der Politik, kann man sich auch gut beraten lassen und dafür steht der DSLV auch, dass man eben die neuen Politiker wieder so ein bisschen coacht und ihnen sagt, was unsere Probleme sind. Und das hat in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Da hatten wir sehr, sehr viele schlaue Leute, die sich nicht beraten lassen wollten. Und das wird, das macht den Eindruck, als wenn es jetzt ein wenig anders wird.
Sein Chef meldete unlängst, Deutschland ist zurück, Friedrich Merz. Kannst du bestätigen, dass das so wahrnehmbar ist, dass man schon Impulse spürt, auch wie jetzt die neuen Akteure der Bundesregierung auftreten?
Sagen wir mal so, die ersten kleinen positiven Zeichen sind da. Ich würde eigentlich von einem Ruck oder von einem wirklich positiven Ausblick können wir noch nicht sprechen. Das wollen wir alle und auch die Messestimmung ist wieder so wie immer alle zwei Jahre. Es ist immer eine gute Stimmung da und alle wollen nach vorne. Aber letztendlich ist die Logistik ja immer nur der Schmierstoff der Wirtschaft. Und wenn es der Wirtschaft da nicht richtig gut geht, dann kann die Logistik so gut funktionieren, wie sie will. Aber am Ende funktioniert es dann doch nicht oder funktionieren schon, aber wir kommen nicht nach vorne. Insofern glaube ich, die richtigen ersten Zeichen sind gesetzt, aber wir müssen verdammt nochmal dranbleiben und wir haben nicht mehr viel Zeit.
Es läuft die Zeit davon, definitiv. Ich habe mich gestern Abend auf der Messe mit einem Logistiker unterhalten, der sein Unternehmen verkauft hat. Er hat zwei Söhne, er hätte es auch weiterführen können, aber es war eine Familienentscheidung. Und er sagt, was ihn belastet und das Familienunternehmen belastet, ist die Menge an Auflagen, an Bürokratie, unter denen er leidet. Und dann hat man eine riesige Transformation, neue Themen, die man finanzieren und stemmen muss. Und das ist dann schon Klar, ein Schritt, den man sich gut überlegt, das Unternehmen in die Zukunft zu führen, in neue Hände geben, aber wahrscheinlich auch ein Stück weit alarmierend, dass man sagt, dass sowas passieren muss, dass die Unternehmen das Gefühl haben, sie werden überfordert, also sprich Bürokratie, Gesetze, Auflagen. Wie dringlich ist dieses Thema? Wie schnell muss die Bundesregierung daran? Und was ist zu tun?
Ich habe ja jetzt schon zweimal gesagt, wir haben keine Zeit und dabei bleibe ich. Wir müssen das so schnell wie möglich angehen. Und da haben wir keine Jahre mehr Zeit, eigentlich auch keine Monate. Da müssen wir sofort Signale haben, dass wir wieder arbeiten können, so wie es eigentlich auch unser Potenzial ist. Und wir begrenzen unser Potenzial mit Bürokratie, mit Regularien, die zu allem Überfluss sogar nicht notwendig sind. Also wenn sie uns dann irgendwo weiterhelfen würden, aber wir hatten gestern das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Ein Trucker im Inland musste sein Verhältnis zu indigenen Völkern nachweisen oder sagen, wie das so ist. Das mag sein, weil der Container dann irgendwo aus der Welt kommt, aber der den Inlandstransport hier in Deutschland macht, der hat sicherlich keinen Bedarf oder es hilft keinem, wenn der sich darüber äußert, wie er zu indigenen Völkern steht. Ein Beispiel unter vielen und das muss weg. Diese ganzen Regelungen müssen weg, die müssen wieder mittelstandsaffin gestaltet werden. Wir brauchen Luft zum Atmen als Unternehmer. Dann kriegen wir auch wieder eine Stimmung rein in die Wirtschaft, die uns alle dann wieder weiterträgt. Und wir leben nun mal in einem System, das lebt nur, wenn wir wachsen. Und wir merken gerade, nee, wir brauchen nicht schrumpfen, wir brauchen nur nicht wachsen, dann haben wir alle schon ein Problem. Also muss man uns die Möglichkeit des Wachstums geben, der Wirtschaft allgemein und damit zwangsläufig auch der Logistik.
Definitiv, wir sind im dritten Jahr in Folge in der Rezession, also da braucht es Schritte, dass Deutschland wieder Tritt fassen kann. Mitunter hat man das Gefühl, man ist gehandicapt als Unternehmen. Also ein großes Stichwort ist die Planungssicherheit, die jetzt noch nicht gefallen ist. Als Tipple Group wird man sich wahrscheinlich mit Themen wie Energieeffizienz, logischerweise CSRD, beschäftigt haben, um dann festzustellen, jetzt ist es kassiert oder beziehungsweise auf die lange Bank geschoben. Frohlockt man da oder sagt man ja eigentlich, ja schade, jetzt haben wir so intensiv darauf vorbereitet. Also sprich, man muss da einfach planen können, oder?
Ja, genau, das ist unser Thema. Wir haben keine Planungssicherheit. Wir versuchen vieles und merken dann nach einer kurzen Zeit, dass es nicht funktioniert. Ich sag mal jetzt nur CNG, Gas-LKWs, in die viele Unternehmer zum Beispiel investiert haben, um dann zu merken, dass die Förderung irgendwann ausläuft und dass sie plötzlich auf einer Investitionsruine sitzen. Auch das wieder nur als ein Beispiel. Aber diese Planungssicherheit, die braucht man als Unternehmen und die braucht man als Mittelständler noch viel, viel mehr als die Großen dieser Welt. Und da brauchen wir ganz, ganz dringend, ganz schnell eine Verlässlichkeit in der Politik, die uns dann auch in die Lage versetzt, ja, zu investieren, das, was wir eigentlich müssen, das eigentlich unser Job ist und am Ende auch Geld zu verdienen. Denn das Geld, was wir verdienen, bleibt in ganz, ganz kleinen Teilen in den Taschen der Unternehmer hängen, sondern es wird wieder investiert und es geht dann wieder weiter. Das ist einfach der Kreislauf der Wirtschaft. Und da sind wir im Moment, haben wir so ein bisschen den Anschluss verloren.
Das war ein Stichwort, da steigen wir schon ein in die unternehmerischen Themen der CNG-LKW. Ihr wart einer der Vorreiter, habt 2018 schon investiert mit 3 Biogas-CNG-Fahrzeugen. Viele haben die Hände teilweise über den Kopf zusammengeschlagen, als die Gaspreise explodiert sind mit 4 € pro Kilo und anderem, wo man gesagt hat, stell die Fahrzeuge dorthin, wo sie am wenigsten wehtun, auf den Hof. Mittlerweile sagen die Unternehmen wieder, so günstig kann man eigentlich fahren wie aktuell. Wie ist da der Stand der Dinge? Gibt es diese Fahrzeuge noch und wie beschäftigt sich vielleicht auch die Tipple Group schon mit Elektro-LKW?
Also aus den 3, die dann damals wirklich der Verkehrsminister Scheuer noch in Betrieb genommen hat, indem er da auch eine Runde mitgefahren ist, sind tatsächlich 30 geworden. Und die 30 haben wir aber durch alle möglichen Krisen durchgekriegt. Okay. Wir haben langfristig eingekauft, hatten dann also kein Problem mit diesen kurzfristigen nach oben ausufernden Preisen. Das ist natürlich immer so ein Problem mit so einer Technik, wenn sie dann nicht weiter genutzt wird. Dann gibt es keinen Zweitmarkt für das Geschäft, dann kriegt man die Autos nicht so wiederverkauft, wie das eigentlich notwendig ist. Aber letztendlich haben wir es irgendwie hingekriegt. Die letzten sind noch unterwegs. Mhm. Aber es führt dazu, dass man eben als Unternehmer sich genau überlegt, ob man überhaupt wieder in eine nächste Zukunftstechnologie, sei sie Wasserstoff, sei sie Elektro, sei sie ganz was Neues, Kernfusion. Man überlegt sich dreimal, kriege ich das irgendwann als Return wieder? Als Marketing-Gag immer gerne genommen, das machen alle und da stehen wir auch dahinter. Aber wir brauchen eine Sicherheit, dass man mit dieser neuen Technik oder diesen neuen Antrieben letztendlich kein Geld versenkt in Maßen, die eine Firma dann ja tatsächlich wirtschaftlich ruinieren können.
Da Da gibt's im Hauptamt aktuell die CNG-Fahrzeuge, im Ehrenamt sagst du Technologieoffenheit, weil es wichtig ist, dass wir nicht alles vorgeben müssen in Deutschland, sondern wir müssen zum Ziel kommen, egal auf welchem Pfad, naja, passt egal, ist es nicht ganz egal, aber heißt auf so ein Unternehmen bezogen, wird wahrscheinlich eine unternehmerische Entscheidung für eine Antriebstechnologie dann fallen, weil man sich aufgrund, du hast es angesprochen, der beschränkten Budgets wahrscheinlich nicht erlauben kann, 3, 4 Technologien auszuprobieren, oder?
Letztendlich wird es so sein, aber ich bin nach wie vor der Meinung, es wird für jede Antriebsart irgendeine Beschäftigung oder einen Einsatz geben. Da bin ich überzeugt davon. Und es kann durchaus sein, dass es auch einen Mittelständler gibt, der sowohl Elektro als auch Diesel oder noch irgendwelchen anderen Antrieb in Zukunft haben wird. Da bin ich, glaube ich, eher der Meinung, dass wir eine Vielfalt haben und auch eine Vielfalt pro Firma haben, dass man sich da vielleicht nicht grundsätzlich auf eine Antriebsart beschränken kann. Das wird auch nicht funktionieren, weil dann werden einige Geschäfte wegbrechen, weil wir sind einfach viel zu breit unterwegs, die meisten von meinen Kollegen. Die haben nicht nur eine Warenart zu transportieren und eine Strecke, sondern sind überall unterwegs und sind dann zwangsläufig auch gezwungen, sich breiter aufzustellen. Aber dieses breite Aufstellen, das ist das, was wir uns wünschen, dass wir das dürfen und dass wir das können und dass nicht bis ins kleinste Detail vorgegeben wird, wie man als Unternehmen zu agieren hat. Das ist nicht die Art, wie Unternehmer denken, wie sie ihre Firmen führen wollen. Wir brauchen gewisse Freiheiten und wir brauchen auf der anderen Seite Sicherheiten.
Bezogen letztendlich auf den Gas-LKW oder den Elektro-LKW, könnte ich mir vorstellen, dass wenn du mit Containern unterwegs bist, per Eisenbahn und per LKW, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, dann die Vor- und Nachläufe zu elektrifizieren, im Wissen, dass es dann vielleicht möglich ist, komplett emissionsfreie Lieferketten zu gestalten. Sprich, ist da großes Engagement aktuell in Richtung E-Mobilität bei den Vor- und Nachläufen?
Es wird weniger. Das müssen wir leider ganz klar konstatieren, dass von Kundenseite das weniger angefordert wird, weil die Kunden andere Sorgen haben. Sie haben Absatzschwierigkeiten, sie haben Energieprobleme, sie haben Probleme mit Personal. Es ist eine ganze Breite, ein breiter Fächer an Problemen, sodass die CO2-Freiheit oder die Klimaneutralität immer weiter in der Prioritätenliste nach unten rutscht. Ich höre in verschiedenen Foren hier auch auf der Messe, dass es immer noch ganz oben rangiert, aber ich habe dann immer das Gefühl, ich bin vielleicht in einer anderen Welt unterwegs oder meine Kollegen, mit denen ich spreche, sind das. Aber im Moment haben wir, und das finde ich auch richtig, andere Sorgen und wir sollten uns darauf konzentrieren und wir sollten uns, und das ist immer meine Meinung, Klimaschutz muss man sich leisten können. Wir müssen vielleicht, und da spreche ich ja mit Schwaben, das Geld erstmal verdienen, was wir dann ausgeben. Und im Moment machen wir es andersrum. Und das, was dann passiert, sehen wir in den letzten 3 Jahren.
Die Zippel Group ist ein mittelständisches Unternehmen, repräsentativ für viele andere auch. Wie dramatisch ist gerade die Auftragssituation? Wie gravierend sind mögliche Sendungsrückgänge? Wie könnt ihr gegebenenfalls auch kompensieren durch Branchen, die besser laufen als andere? Wie stellt sich die Situation dar? Viele Fragen.
Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass das wirklich im Import und im Export sowohl als auch in beiden Bereichen extreme Mengen wegfallen. Sei es durch Verlagerung der Produktionsstätten, dass die aus Deutschland rausgehen, wenn wir über den Export reden, dass wir weniger konsumieren, das merken wir gerade in unserer Branche, die nun wirklich auf Import und Export fokussiert ist, dass auf beiden Seiten was wegbricht. Wir als Unternehmen hatten Glück, wir haben dann 2, 3 Zukunftstechnologien und in der Automobilbranche wieder dazugekriegt, die wir vorher nicht hatten, so konnten wir das ganz gut überbrücken. Aber viele Kollegen haben da wirklich existenzielle Sorgen, weil diese Nachlässe eben nicht im einprozentigen Bereich sind, sondern oder im einstelligen Prozentbereich sind, sondern eben schon zweistellig sind. Und das bringt jedes Unternehmen in irgendwelche Schwierigkeiten. Da haben wir alle unsere Probleme. Und das ist im Moment auch noch kein Ende abzusehen.
In den Container passt so vieles. Das heißt, die Abhängigkeit von einer Branche wird jetzt nicht so ausgeprägt sein. Was läuft denn gerade besonders stabil? Stellen vielleicht auch noch den Fokus zu verstärken.
Naja, und unter anderem auch durch bürokratische Regelungen ist zum Beispiel der Holzmarkt komplett zusammengebrochen. Der Holzexport, zu dem man natürlich aus verschiedenen Gründen eine andere Einstellung haben kann oder eine positive oder negative, aber das waren auf alle Fälle Mengen, die Deutschland verlassen haben. Da gibt es keine Mengen mehr, die sind komplett weggebrochen. Wir haben viele andere Produkte, die aufgrund der Energiesituation nicht mehr hergestellt werden können, weil sie sich ganz einfach nicht mehr rechnet, in Deutschland herzustellen. Und das sind alles Sachen, die fehlen uns und die werden auch mittelfristig nicht wiederkommen.
Und zu allem Übel kommt noch hinzu, Zippel Group ist auf der Schiene auch sehr stark tätig. Die Situation auf dem deutschen Schienennetz, was Unpünktlichkeiten angeht, eine schlechte Qualität insgesamt und verursacht durch viele, viele Punkte. Kann man da irgendwie gegensteuern mit einem Traktionärswechsel oder was auch immer? Oder seid ihr gerade dem Geschehen komplett ausgeliefert?
Nein, also wir können schon ziemlich viel dagegen steuern. Und wir haben es tatsächlich in den letzten 20 Jahren, in denen wir auf der Schiene aktiv sind, immer mehr so umgebaut, dass wir fast alles alleine produzieren. Und das hat uns geholfen, die doch schlechte Performance der Schiene unseren Kunden gegenüber kaschieren zu können. Wir fahren mit einer privaten Traktion, wir rangieren alleine, wir haben unsere Wagen allein, wir haben inzwischen eigene Loks gekauft, wir haben bei unseren Tochterfirmen all das, was die Bahn kompliziert macht, haben wir inzwischen speditionsmäßig einfach dargestellt, können es damit anbieten und wir haben dann letztendlich auch keine Service-Probleme. Das, was wir unseren Kunden bei der Bahn liefern können, das kriegen wir hin und besser als die DB, wenn ich das so sagen darf. Wir haben keine Probleme mit Verspätung. Im Gegenteil, unsere Bahn oder unsere Intermodalcontainer, die auf der Bahn laufen, haben eine höhere Pünktlichkeit als die, die sich den Staus aussetzen müssen in Deutschland auf der Straße. Also das kriegt man hin, wenn man will. Mit privaten EVUs und in privater Traktion vieles, vieles besser machen, als es die staatliche Konkurrenz im Moment kann.
Das ist doch natürlich eine sehr, sehr positive Einschätzung und zeigt auch, was alles möglich ist bei der insgesamt wenig befriedigenden Situation auf dem deutschen Schienennetz. Klasse. Das ist vielleicht auch dann der Schlussakkord zu unserem ersten offiziellen Teil, denn wir wollen natürlich auch der Community, wie angekündigt, die Gelegenheit geben, selber Fragen zu stellen, gerne per Frage-Antwort-Button. Vielleicht, lieber Andi Rinnhofer, ist sogar schon mal was reingegangen. Ansonsten herzlicher Appell, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, um den Unternehmer und DSLV, es ist leid, wir können es nicht mehr rausmachen, DSLV-Präsidenten Axel Blass zu befragen.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz zukünftig für Speditionen? Und wie bereitet ihr euch darauf vor?
Ich bin der Meinung, es wird uns mittelfristig sehr, sehr groß oder sehr, sehr intensiv beschäftigen. Es ist aktuell vieles in den Kinderschuhen. Das sieht man ja hier auf der Messe, dass viele Ideen da sind, auch die ersten tatsächlichen Ansätze, das auch in die Praxis reinzuführen. Wenn ich jetzt über den Intermodalverkehr spreche, dann freue ich mich auch darüber, weil vieles bei uns noch Handmade ist und wir überspringen sozusagen zwei, drei Stufen, die wir sonst normalerweise in der Einführung haben. Also da hoffe ich, dass wir demnächst damit mit tatsächlich handfesten Lösungen kommen können. Allein im Moment fehlen die tatsächlichen Ansätze, aber ich glaube, es wird uns demnächst noch viel Positives bringen.
Wir haben auf der Messe sehr stark natürlich mit Digitalthemen zu tun. Es ist eines der Megathemen, was überall in den Foren auch stattfindet. Wir sind selber auch im Gespräch mit vielen Digitalunternehmen, zum Beispiel TMS-Anbietern. Da könnte ich mir vorstellen, das vielleicht auch für die Zippel Group interessant ist, ein TMS. Was kann man noch möglich machen darüber hinaus, beispielsweise mit KI-Tools, um eine Sendungserfassung automatisiert darzustellen, wo man einfach auch Speditionskaufleute entlasten und damit Fehler minimieren kann? Sind das ganz aktuelle Themen, die dich auch gerade beschäftigen im Unternehmerischen?
Also aktuell, wie gesagt, noch nicht. Aber ich könnte wetten, wenn wir in 2 Jahren auf der nächsten Messe hier wieder sitzen im W50, dann wird sich auf dem Bereich extrem viel getan haben. Wir sind da in den Ansätzen und aber wie gesagt, es ist nach wie vor ein Zukunftsthema. Auch da bin ich immer der Meinung, man sollte ausgereifte Technologien an den Markt bringen und jetzt nicht irgendwas versuchen, was uns eher noch nach hinten bringt und vielleicht die neue Technologie dann auch in irgendeine Sichtweise bringt und davor dann Angst geschürt wird. Und das wollen wir dann auch nicht.
Sonst sind wir in unserem heutigen Speedy Talk nicht auf Konfrontation aus. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass wir noch die Boxhandschuhe anziehen. Zumindest symbolisch, sofern Fragen zu diesem Themenkomplex eingegangen sind.
Da ist noch keine Frage. Du musst die Frage wahrscheinlich wiederholen, weil man mich nicht hört. Was sich der YouTube-Kanal gebracht hat, ist das für Mitarbeiter, Kunden oder just for fun?
Wir wiederholen es schnell. die Frage kam aus dem Chat, was der YouTube-Kanal bisher gebracht hat, messbar für Kundenlieferanten, oder ist es just for fun?
Ja, es war eigentlich just for fun. Also wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir uns damit auf dem Markt besser positionieren können. Aber es ist tatsächlich so. Auch jetzt wieder die Reaktion vieler Kunden, die hier bei uns am Stand vorbeigehen, die uns nicht ansprechen, dass wir eine Intermodalfirma haben, sondern die uns ansprechen, dass wir YouTuber sind. Oder sagen tatsächlich wortwörtlich, das hatte ich jetzt gerade heute Morgen, wir heißen Axel-Fan. Mhm. Oder ich kenne euren Kanal. Das ist leider, oder das ist Gott sei Dank so, nach den all den Jahren, dass uns viele kennen und das auch wohl regelmäßig gucken. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Kunde das auch guckt. Also man ist es ist nicht messbar. Es ist aber für die Reichweite, für unsere Reichweite, für die Reichweite des Unternehmens ein gutes Tool gewesen. Und das, glaube ich, mehr kann man nicht erwarten.
Was ja witzig ist, das hat schon eine ganz schöne Tradition, dieser YouTube-Kanal. Damals wahrscheinlich noch relativ einzigartig. YouTube selber ist ja auch noch nicht so alt. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Mittlerweile sind viele Unternehmen auf Spotify unterwegs, also mit Audio-Podcasts. Das war aber nicht die Überlegung, zu sagen nur Audio, sondern wenn, dann machen wir Video.
Ja, wir haben tatsächlich auch mal Podcast eine Weile gemacht und haben das dann aber so einfach nur umgemodelt, unsere Filme, nicht nochmal extra was gemacht. Aber wir bleiben erstmal bei YouTube und wir sind ja auch keine ganz jungen Influencer mehr. Also deswegen versuchen wir auf dem Gebiet gut zu sein, was wir können.
Ja, die 1000 Folgen wollen wir schon noch erleben. Da sind wir fast bei der Halbzeit.
Ja, mit 470 Folgen in den letzten fast 10 Jahren haben wir natürlich schon ein bisschen was auf dem Puckel und dann weiß man auch schon ungefähr, wie es geht. Aber wer weiß, was uns alles noch erwartet. Das Jahr ist jung und bis zur nächsten Messe gibt's vielleicht auch noch ein anderes Format.
Wir sind gespannt. Nachdem ich angekündigt habe, wir würden symbolisch die Boxhandschuhe anziehen,
sollen
wir... Ja, gerne. Ich höre gerade, es sind Fragen aus der Community, die lassen natürlich zu, weil wir selber könnten unendlich talken, aber wir wollten natürlich auch Sie zu Wort kommen lassen.
Speditionsmarkt seht ihr in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Ich greife die Frage gerne auf, damit es alle hören können. Welche Veränderungen werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf dem Speditionsmarkt erleben? Wie? Glaskugel, lieber Axel.
Tja, also die habe ich auch nicht zu Hause. Ich habe immer noch versucht, mal irgendeine zu kaufen beim letzten Türkei-Urlaub, aber die Glaskugeln, ja, ich habe eine, aber da ist nichts drin. Nein, ja, wenn ich das wüsste, also meiner Meinung nach, es wird vieles über und um KI gebaut werden. Wir werden vieles mehr automatisieren, was auch notwendig ist, weil uns das Personal auf vielen, vielen Stellen fehlt. Wir werden, glaube ich, das ein oder andere Körperliche aus der Logistik herausnehmen können, wenn es dann irgendwie geht. Und alles andere, ja, bleibt Glaskugel, man weiß es nicht. Aber ich denke, Automatisierung, Digitalisierung wird uns begleiten. Ich sehe nicht so sehr die Transformation unbedingt, dass man klimaneutral wird. Das ist im Moment noch immer im Fokus. Da bin ich vielleicht auch ziemlich allein unterwegs, dass ich sage, das sehe ich noch nicht als Nummer eins. Nummer eins ist, dass wir uns stabilisieren. Und wenn wir uns stabilisiert haben und wieder die Kurve nach oben kriegen, dann können wir uns auch wieder ums Klima kümmern.
Darf ich nachfragen, das Körperliche bezogen auch auf Mitarbeiter, dass man gegebenenfalls mit weniger Mitarbeitern auch klarkommen kann, weil man die nicht findet, oder auch im Sinne von physische Prozesse vermeiden, indem man die Sache neu anpackt, neu denkt?
Tatsächlich alles beides. Mhm. Also da würde ich für beide Seiten sprechen und das eine gehört zum anderen dazu.
Bin mal gespannt, wann wir in den Boxring steigen. Wenn nicht, dann beantworten die auch alles andere.
Ist noch da, sonst keine mehr. Bis dato. Wie setzt sich der DSLV konkret die Interessen für kleine und mittlere Speditionen ein? Und wie sehen wir die größten Herausforderungen von neuen EU-Vorgaben? Ich weiß nicht, was neue EU-Vorgaben sind.
Ich wiederhole vielleicht für die Community, wie setzt sich insbesondere für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ein und wie geht man mit den neuen EU-Vorgaben mit Blick auf Verordnungen etc. um? Es ist jetzt nicht präzisiert, sondern sehr allgemein gehalten.
Also ein Vorteil des DSLV ist wirklich seine Breite, in der wir aufgestellt sind und mit über 3000 Mitgliedsbetrieben. Die sind natürlich von ganz klein, von ein Mann bis zum Konzern, müssen wir natürlich alles irgendwie berücksichtigen. Aber die kleinen und mittelständischen Betriebe sind in einer ganz, ganz großen Überzahl und das ist auch, dem gilt natürlich auch eine große Konzentration. Und da ist es eben auch die Aufgabe des DSLV, der Politik, sowohl in Berlin als auch in Europa, wieder ständig aufzuzeigen, dass Gesetze und Vorgaben und Regularien so gestrickt werden müssen, dass eben der Mittelstand sie tatsächlich einhalten kann. Und das ist auch unsere tägliche Arbeit, immer wieder zu zeigen, was geht und was nicht geht. Und was ein Kühne und Nagel kann Spedition Müller mit 3 LKWs noch lange nicht umsetzen. Das ist nicht immer in allen Politikerköpfen so vorhanden. Das müssen wir ihnen also immer ständig wieder sagen. Und dadurch, dass eben diese Basis des Mittelstandes auch letztendlich die ganze Branche trägt, ist es auch wichtig, dass wir in der Lage sind, solche Regularien tatsächlich umzusetzen. Und dafür sind wir jeden Tag in Brüssel unterwegs und jeden Tag in Berlin unterwegs.
Ein Plädoyer für die Verbands- und Lobbyarbeit, die da jeden Tag geleistet wird. Klasse. Es muss Luft zum Atmen bleiben. Der Gegner muss auch noch Luft zum Atmen haben. Trotzdem können wir ihn im Sport besiegen. Jetzt haben wir es geschafft. Wir haben wirklich in den Boxring. Wir haben die Ehrenämter angesprochen, den DSLV-Präsidenten, den Vorsitzenden Verein Hamburger Spediteure. Wir stellen dir gleich die Frage, wie das Zeitbudget neu zugeschnitten wird. Denn Axel Blass ist neuerdings auch Boxpromoter, neuerdings seit fast 3 Jahren, also auch schon eine gewisse Zeitstrecke, und Hauptgesellschafter des Boxstalls B2M oder B2M, muss ich gleich sagen, wie man es ausspricht, aktiv und hat da schon einiges auf die Beine gestellt. Zunächst hat man natürlich dich immer als Vollblutlogistiker wahrgenommen, aber die Verbindung vielleicht zum Profi-Boxsport noch nicht so gesehen. Wie hat sich das entwickelt? Warum ist Axel Blass da reingedrängt?
Also ich war immer Box-Fan, schon von Kind auf, und habe auch die Muhammad Alis natürlich auch schon tatsächlich erlebt und überlebt jetzt dich auch, ja. Irgendwann kam ein Profi-Boxer, nämlich der Felix Langberg aus Rostock, auf uns zu und sagte: Mensch, ich bin so gut, ihr müsst mich mal unterstützen. Das haben wir dann gemacht und haben eigentlich auch da einen speditionellen Bezug gehabt. Ja, wenn der auf seiner Hose Zippel hat, dann kommt da bestimmt der eine oder andere Fahrer und bewirbt sich bei uns, was auch tatsächlich so gelaufen ist.
Da kann man den Erfolg dann auch
messen. Ja, natürlich. Und dann wurde Felix vielleicht durch unsere Unterstützung immer erfolgreicher und war dann irgendwann bei 15 gewonnenen Profikämpfen und hat dann gesagt, ich brauche mal eine Unterstützung, ich brauche einen Promoter. Und die Promoterlandschaft in Deutschland ist dann doch sehr bunt und nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das mal allein. Das war so eine Spediteursentscheidung. Man sagt ja immer, das kriegen wir dann schon irgendwie hin. Und dann steckt oft ein bisschen Arbeit dahinter. In diesem Falle hat er auch viel Arbeit hintergestanden und viel Mühe. Aber wir haben uns dann um Felix herum ein richtig gutes Team von Profiboxern aufgebaut. Sozusagen die besten Frauen in Deutschland und die besten Schwergewichtler in Deutschland. Dazu der beste Supermittelgewichtler, die alle auch ein bisschen was in der Birne haben. Der eine hat Maschinenbau studiert, der nächste ist in der Recyclingbranche unterwegs, der nächste pflanzt Bäume in Südamerika, um CO2 auszugleichen. Also wirklich eine bunte, gute Truppe, die man auch abseits des Boxrings verkaufen kann. Und dann haben wir gesagt, das ist ein Produkt, das macht vielleicht Spaß, damit durch die Welt zu ziehen. Und das haben wir dann irgendwann angefangen. Und inzwischen haben wir sportlich sie alle zu Meisterschaften und Titelehren geführt. Also die Nina Meintke ist Box-Weltmeisterin der IBF, die Lakisikul der WIBF. Wir haben Interconti-Meister im Schwergewicht und wir haben Europameister im Mittelgewicht. Also all das, was man so als Sportbegeisterter so erreichen kann, haben wir da tatsächlich mit der P2M und das ist Blass und zweimal Morales. Das ist also die Gesellschafter, die dahinter stecken, geschafft. Ja, und da sind wir ganz zufrieden.
Und innerhalb der kurzen Zeitspanne, muss man dann sagen, so durchgestartet. Also das ist ja schon, wenn man sagt, in der Logistik erschließt man sich ja vielleicht ein neues Segment langsam, tastet sich vor. In dem Fall war nicht ganz kaltes Wasser, weil du sagtest, du hast dich seit jeher auch für den Boxsport interessiert. Trotzdem war es natürlich ein großer Sprung.
Ja, natürlich. Also vom Boxfan zum Boxpromoter, glaube ich, das ist kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Und da musste ich auch viel lernen und habe auch viel Lehrgeld bezahlt in diesen Zeiten. Aber letztendlich haben wir es natürlich mit Hilfe meiner professionellen Leute an meiner Seite dann auch geschafft, die Leute so in Position zu bringen, dass wir heute, glaube ich, ganz, ganz kurz vom Sprung an die Weltspitze stehen.
Ja, dabei natürlich viel Erfolg. Was schön ist und auch interessant, es gibt ja in vielerlei Hinsicht auch Parallelen zur Logistik. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, du möchtest den Profi-Boxsport dorthin bringen, wo er hingehört, nämlich auf die beste Bühne der Welt. Gleich ist es ja auch mit der Logistik. Also sprich, beide brauchen das Rampenlicht, beide brauchen ein positives Image. Also da gibt es durchaus auch dann Parallelen.
Und anders als in der Logistik, wir haben schon einen Weltmeister bei uns im Team oder eine Weltmeisterin, 2 sogar. Und Logistik-Weltmeister ist Deutschland noch nicht. Also wir sind da sozusagen schon ein Stück voraus.
Immer Luft nach oben.
Ja, natürlich, klar.
Die alles entscheidende Frage nehmen wir gerne aus der Community entgegen zum Schluss, weil wir dann wirklich auch in die Schlusskurve einbiegen. Frage,
was macht ihr sonst noch, auf Boxer zu promoten, um Mitarbeiter zu bekommen?
Und die Frage greifen wir gerne auf. Jetzt haben wir sehr provoziert, dass er zum Boxsport kommen muss. Was machen wir sonst noch, außer Boxen, um zu Mitarbeitern zu kommen, um sich zu promoten?
Ja, also wir waren wirklich lange, lange Zeit da sehr, sehr konventionell unterwegs, haben irgendwo mal eine Anzeige geschaltet oder haben auch tatsächlich die guten alten Headhunter dieser Welt bemüht und haben denen mit sehr viel Geld weitergeholfen, und das, was uns aber nicht weitergebracht hat. Und machen das jetzt ein bisschen professioneller auf Social Media und haben da jetzt auch wirklich erste Erfolge, indem wir Filme drehen, die wir dann auch veröffentlichen, indem wir das Berufsbild zeigen, indem wir zeigen, wer wir sind. Und plötzlich, siehe da, sind Bewerbungen da, sind gute Kandidaten da und wir haben plötzlich sogar eine Auswahl, die wir lange Zeit nicht hatten. Da waren wir froh, dass überhaupt irgendjemand sich gemeldet hat. Und das geht vom gewerblichen Bereich, vom Fahrer los, geht über Rangierer, Lokführer bis in den kaufmännischen Bereich. Da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Das ist natürlich vielversprechend, wenn es an der Stelle auch vorangeht. Das hatte ich vergessen zu fragen, auch im eigenen Unternehmen ist der Nachwuchs gesichert. Zwei Töchter, die wahrscheinlich beide irgendwo im Unternehmen schon tätig sind, also sprich auch da kann man eines Tages, wenn es mal soweit ist, wahrscheinlich auch langfristig mit der Familie planen. Ist das richtig?
Ja, da habe ich tatsächlich Glück gehabt. Also ich höre ja auch immer wieder jetzt auf der Messe, dass viele, viele Unternehmerkollegen sozusagen Kinder haben, die super ausgebildet sind und Künstler sind und weiß ich und Reisebüros leiten und was sie alles können, aber nicht ins elterliche Unternehmen wollen. Irgendwie habe ich da wohl alles richtig gemacht und habe es auf alle Fälle einer meiner Töchter so weit vorgelebt, dass sie gesagt hat, ach, da habe ich auch mal Lust zu, das mache ich mal. Hat tatsächlich BWL Schwerpunkt Logistik studiert, ist jetzt schon im Unternehmen, macht schon die Betriebsleitung bei uns. Und ja, es sieht ganz gut aus, dass da die nächste Generation heranwächst. Die zweite Tochter ist noch etwas jünger, da müssen wir noch mal gucken. Aber ich glaube, ich habe nie Druck ausgeübt, das ist immer von alleine gekommen. Und ja, wenn man das vorlebt, dann kann das natürlich auch sein, wenn man eben nur unterwegs ist und nur für die Firma lebt, dass die Kinder sagen, den Job muss ich nicht haben. Logistik muss man lieben, Logistik muss man leben. Und wenn man das dann vernünftig macht, ja, dann vielleicht auch dann die nächste Generation dabei.
Wir blicken sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft und sind da sehr erfreut, dass es an der Stelle auch dann höchstwahrscheinlich gut weitergehen wird in deinem Sinne.
Toi, toi, toi.
Die Tochter muss ja nicht unbedingt Verbandspräsidentin, Logistikunternehmerin, Boxpromoterin und das komplette Spektrum machen.
Also all das hat sie nicht gesagt, aber sie hat gesagt, sie möchte mal DSLV-Präsidentin werden, die erste weibliche. Also ich habe ihr das noch nicht ausgeredet. Sie war damals auch noch ziemlich jung, als sie das gesagt hat, aber ich nehme das mal hin, ich veröffentliche das jetzt sozusagen mal, damit der Druck etwas höher wird.
Vielen Dank, wir haben da Dinge und würden es ihr natürlich wünschen. Lieber Axel Blass, vielen herzlichen Dank für dieses Talkformat, für die Talkrunde. Sehr inspirierend. Danke auch für die Insights. Natürlich nicht nur in das Logistikunternehmen, sondern all das, was dich auch persönlich umtreibt und was du so machst. Hat Spaß gemacht. Liebe Community, auch ganz herzlichen Dank. Vielen Dank und auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal.
Das war Spedi Talks von spedifort.com. Mehr Speditionswissen aus Community, E-Learnings und Unterweisungen findest du auf spedifort.com. Abonniere den Podcast, teile die Folge im Team. Wir hören uns mindestens einmal im Monat. Bleib effizient, sicher und auf Kurs mit Spedifort.